Ja, guten Abend.
Das erinnert mich so spontan an ein Seminar, was ich mal gegeben habe vor vielleicht 15 Jahren. Das war das erste Seminar mit der Geschäftsführung und dem Oben- und Management eines Unternehmens in Südniedersachsen. Wir waren in einem Hotel in Northeim und wir hatten eine Session, die sollte bis abends um 10 gehen. Um 6 Uhr, das war im Winter, um 6 Uhr hatten wir einen Stromausfall im Hotel. Dann brachte die dann Kerzen. Und das war eine hoch angespannte Atmosphäre, die mochten sie nicht so sonderlich. Aber diese Kerzen haben das Ganze unglaublich entspannt. Ja, das Thema heißt ja eine Reise auf der Suche nach Sinn. Und da ist mir eine kleine Anekdote angefallen. Ein Kollege, auch ein Unternehmensberater, machte Urlaub in einem Küstenort in Mexiko und wie er da am Strand lang ging, saß er da so einen Fischer in der untergehenden Sonne am Strand sitzen, der gemütlich so ein Glas Rotwein trank und den Horizont sich anguckte. Er sagte, hey, was machen Sie da, haben Sie nichts zu tun? Sagt er, no, ich habe heute Morgen gefischt und das reicht auch und jetzt genieße ich den Tag so und morgen brauche ich gar nicht raus und mal gucken, wann ich wieder los muss. Sagt er, Mann, da sind Sie ja ganz erfolgreich, dass Sie mit so wenig Arbeit bestehen können. Sagt er, ja. Wenn Sie ein bisschen mehr tun würden, würden jeden Tag von morgens um 8 bis abends um 6 rausfahren, würden Sie wahrscheinlich viel mehr Fische fangen. Ja, wahrscheinlich, sehr viel mehr. Stellen Sie mal vor, Sie machen das. Dann können Sie mit den Fischen, die Sie dann alle verkaufen können, sich ein größeres Boot kaufen, können ein paar Leute anheuern und können noch mehr Fische fangen. Und irgendwann werden Sie in der Lage sein, ein zweites Boot zu kaufen. Und wenn Sie das mal überlegen, dann werden Sie irgendwann eine ganze Flotte haben und werden so viel Fische fangen, dass Sie eine Fischfabrik bauen können. Dann werden Sie irgendwann das ganze Land mit Ihrem Fisch beliefern können. Und Sie werden wohlhabend und vermögend werden. Und irgendwann können Sie das alles verkaufen. Ja, das wäre doch was. Und dann sind Sie reich und können sich zurückziehen und von Ihrem Vermögen leben. Würden sich zum Beispiel irgendwo an der Küste ein Häuschen leisten und dann können Sie den ganzen Tag am Strand sitzen und den Horizont beobachten und sich gut gehen lassen. Er sagte, und was ist der Unterschied? Das zeigt so ein bisschen das Dilemma, in dem wir hier eigentlich in der westlichen Welt sind, dass wir das Gefühl haben, wir sind alle in so einem Hamsterrad drin. Wir alle haben viel zu viel zu tun, wir sind immer am Rennen, am Schaffen, am Machen. Wir haben so die Vorstellung, dass irgendwo auf der Welt gibt es Menschen, die das Leben mehr genießen können, die weniger so dem Materiellen nachrennen und einfach das einfache Leben haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine westliche Illusion, dass irgendwo das beste Leben da in der vielleicht dritten Welt gibt. Die Menschen haben ganz andere Sorgen und Nöte und der da so am Strand sitzt und das Leben genießt, der ist sicher auf dieser Welt die Ausnahme. Aber diese Frage, was machen wir eigentlich mit unserem Leben und wie können wir die Fülle dieses Lebens haben und wirklich auch zu einer wertvollen Erfahrung dieses Leben gestalten, die beschäftigt uns natürlich in der einen oder anderen Weise immer wieder. Und ich will Ihnen jetzt mal einen ganz kleinen Test nennen, den können Sie mal zu Hause machen. Ganz simpel. Das sind zwar drei Fragen. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Leben mehr davon geprägt wird, Anerkennung zu bekommen, akzeptiert zu werden, Achtung zu erfahren, jemand zu sein? Oder sind Sie relativ frei davon, was andere über Sie denken und Kritik von einem belastet Sie wenig und Ihre Stellung in der Gesellschaft, im Verein und so spielt eigentlich auch keine Rolle. Erste Frage. Zweite, leiden Sie an den Umständen, machen Sie die Welt, wie sie ist, für Ihre Probleme verantwortlich, sind Ihre Eheprobleme im Wesentlichen auf Ihren Partner zurückzuführen, auf Ihre Familienprobleme, auf die Eltern, auf die Kinder und das Wetter in Hamburg und so weiter. Also könnte ich manchmal sein. Oder ist Ihr Leben durchzogen von Dankbarkeit für all die guten Dinge, die Sie haben und dass Sie jeden Tag ein- und aufstehen können? Ja, es ist schön. Vielen Dank. Es ist so herrlich. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt wäre, haben Sie sich damit abgefunden, wie es ist? Sind Sie vielleicht ein bisschen resigniert und irgendwo plätschert das alles so dahin? Und eigentlich ist das alles nichts Besonderes, was so jeden Tag passiert. Oder sind Sie voller Neugier auf das, was es noch geben kann, geprägt von einer Sehnsucht nach mehr Erfüllung, nach mehr von dem, was dieses Leben zu bieten hat? Das sind ja so drei Komponenten, wo die Fragen nach Sinn auch immer so drum kreisen. Wie haben wir unsere Einstellung zum Leben eigentlich entwickelt, geformt und wie kommt die zustande? Und habe ich mich mal gefragt, wenn man diesen Weg auf der Suche nach Sinn geht, warum eigentlich mit Christentum beschäftigen? Also ich kenne sehr viele Gründe, warum das eigentlich nicht der Fall sein sollte. Also wenn ich mal über die Geschichte des Christentums nachdenke, dann fallen mir natürlich viele Dinge ein, die die Kirche gemacht hat. Wenn ich daran denke, wie die ersten Europäer mehr oder weniger mit dem Schwert gezwungen wurden, Christen zu werden. Christ oder Tod war die Alternative für die Sachsen. Dann haben über einen langen Zeitraum die europäischen Länder sich zusammengetan und haben vernichtende Kreuzzüge in den Mittleren Osten geführt. Und das sind Dinge, die heute noch da in schlimmster Erinnerung sind. Die Inquisition wurde im Namen von Christus durchgeführt, wo Menschen getötet, verbrannt, vernichtet wurden, weil sie nicht die gleichen Überzeugungen hatten oder weil sie falsche Haarfarben hatten. Und ein paar hundert Jahre später zogen wir Europäer aus und haben die ganze Welt erobert. Nach Nordamerika, nach Mittelamerika, nach Südamerika gezogen und haben diesen Wilden die europäische Zivilisation gebracht. Wir waren in Asien, in Afrika. Wir haben sie uns alle unterworfen. Zu ihrem Besten, aber noch viel mehr natürlich zu unserem europäischen Besten. Wir haben die ganzen Rohstoffe aus diesen Ländern abgezogen. Wir haben die Menschen versklavt. Und im Zuge dieser Kolonialisierung waren auch Missionare unterwegs, die eine Form von westlicher Kirche Menschen aufgezwungen haben, die zum Teil das nicht wollten. Zumindest ist das Bild, was wir viele häufig haben von diesen Missionaren. Wir sehen noch dieses afrikanische Dorf, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, African Queen mit Humphrey Bogart und Catherine Hepburn. Ja. Das ist am Anfang so eine köstliche Szene. Ihr Bruder, Catherine Hepburns Bruder, ist Missionar und er hat so eine kleine Gemeinde da in irgendeinem Dorf in Afrika. Da hinten haben sie noch so ein Klavier drin stehen und alles ist so völlig westlich und so völlig abstrus im Prinzip. Das ist so das Bild einer missionarischen Gedanke, der andere Kulturen völlig vergewaltigt. Und wenn wir dann an unsere jüngste Vergangenheit in Deutschland denken, dann denken wir an die unrühmliche Rolle, die die Kirche im Nationalsozialismus gespielt hat und die Verbrüderung, die es da zwischen Nationalsozialisten und Kirchenoberen gegeben hat. Also wir haben viel Grund zur Skepsis hier. Und wenn man dann nochmal dran denkt, warum soll man sich mit christlichen Glauben beschäftigen, wenn wir unsere eigene Kindheit denken? An unsere Erfahrungen in der Kirche, an langweilige Gottesdienste, an furchtbare Orgelmusik, an Menschen, die sich nichts zu sagen hatten, aber die nur dafür sorgten, dass man ruhig war. Ich kann mich daran erinnern, als ich Konfirmandenunterricht hatte, mussten wir alle in der ersten Reihe sitzen. In den ersten zwei Reihen saßen die Konfirmanden. Und wir saßen da und langweilig natürlich furchtbar. Und dann war da so ein Junge, der war wesentlich älter als wir, den nannten wir Krutschow. Er hatte rote Haare und war so richtig dick und pummelig. Und keiner mochte Krutschow. Und Krutschow fing während dieser Predigt an zu gähnen. Aber so richtig, Mund meilenweit auf und gähnte. Und ich fing an zu lachen und konnte mich nicht mehr halten. Und dann fing mein Nachbar an zu lachen. Und dann fingen alle Konfirmanden an zu lachen. Es ging wie ein nicht zu stoppendes Feuer durch die Reihe. Und wir haben gelacht, wir konnten es nicht stoppen. Also hinterher haben die uns so zur Brust genommen, dass wir da in der Kirche so lachen konnten. Und naja gut, man hat es dann überlebt. Ich habe ja Kunstgeschichte studiert und ich fand nichts schöner als gotische Kathedralen. Und ich habe mir immer viele Kirchen angeguckt, aber ich habe auch eine gewisse Skepsis gehabt. Ich fand das architektonische Wunder toll. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, wofür dienen diese Gebäude eigentlich? Da liegen jetzt Könige und Bischöfe mit tollsten Gräbern da. Da haben sich Menschen ein Denkmal gesetzt. Ist das eigentlich ein Glaube, mit dem ich mich identifizieren will, wo sich Menschen Denkmäler setzen? Das hat mich skeptisch gemacht. Und dann gibt es doch eine ganze Reihe Menschen, die sich Christ nennen, die mich auch irritieren. Das können bekannte Politiker sein oder Es können Menschen sein, die mit viel Mut mir auf die Nerven gehen. Ich weiß, und das haben wir alle gehabt, wahrscheinlich Zeugen Jehovas, die auch so das Bild irgendwie prägen, in der Tür klingeln und wenn man einen guten Tag sagt, dann hat man 2 Stunden lang, ist man sie nicht losgeworden. Und so alle haben wir irgendwelche Erfahrungen, wo wir denken, eigentlich kann dieses Thema erledigt sein. Das Christentum hat für uns vielleicht eher negative als positive Anklänge. Und trotzdem fragt man sich, warum gibt es überall auf der Welt wieder Menschen, die dafür bereit sind, so viel auf sich zu nehmen? Warum sind heute mehr Menschen bereit, in den Tod zu gehen, als jemals zuvor in der Geschichte der letzten 2000 Jahren? Es werden mehr Menschen getötet, weil sie sich zu diesem Jesus halten, als je zuvor. Davon hört man hier relativ wenig, aber in Indonesien oder in der Türkei, in den ganzen arabischen Ländern, in Indien ist hier eine ganze Region, in Indien ist eine ganz schwere Verfolgung von Christen. Warum stehen diese Menschen und sind nicht vernünftig und sagen, ach, ich muss das ja nicht machen, ich rette lieber mein Leben? Warum gibt es manchmal Menschen, die sagen, die sind trotzdem irgendwie besonders? Es gibt ja auch, einer sagte gerade, Bonhoeffer, nicht? Gut, dass wir den Bonhoeffer hatten, nicht? Also ich bin wirklich sehr froh, dass es nicht nur die große organisierte Kirche war, sondern dass einer wie Bonhoeffer bereit war, für seine Überzeugung aufzustehen und sein Leben dafür einzusetzen. So traurig das ist, hat er uns ein wenig mehr Würde als Deutsche gegeben. Und natürlich sind Menschen, die sich zu Jesus bekennen, die machen sie auch lächerlich. Ne? Jeder von uns hat das schon erlebt, wenn er in der Situation war. Also ich habe es öfter gehört, du bist doch ein ganz vernünftiger Mensch und du hast doch eigentlich ganz gut studiert. Ist das nicht ein bisschen schlicht für dich? Also ich glaube, in Deutschland, das ist anders, zum Beispiel in Amerika, nicht? Da kann man sagen, ich bin Christ und alle sagen, ja, ist okay. Aber in Deutschland sagt man, oh, ein bisschen sonderlich ist er ja. Hätte ich nicht gedacht. Warum überhaupt? Ich glaube, es gibt nur einen Grund, warum das überhaupt noch eine Beschäftigung damit gibt. Und dieser eine Grund ist Jesus von Nazareth. Dass dieser Mann steht über all diesen Dingen und steht so da über die Jahrhunderte und Jahrtausende, dass Menschen immer wieder sich dieser Sache widmen. Es ist bestimmt nicht die Kirche und nicht die Geschichte, die wir hinter uns haben, die Menschen dazu führt, das weiterzumachen. Aus diesen Zwängen haben wir uns heute befreit. Wir müssen es nicht mehr tun, es gibt keine Verpflichtung, aber dieser Jesus von Nazareth steht immer noch da. Ich habe ein Zitat von Gandhi gefunden. Gandhi, der für mich neben Nelson Mandela einer der wichtigsten politischen Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts war, einer der Menschen, wo man sagen kann, das ist ein Politiker, den man wirklich bewundern kann und der auf eine besondere Art und Weise sein Volk befreit hat. Gandhi hat ein interessantes Zitat von sich gegeben. Er hat gesagt, die Botschaft von Jesus finden wir in reiner Form in der Bergpredigt. Wenn ich nur die Bergpredigt vor Augen hätte, dann würde ich nicht zögern zu sagen, oh ja, ich bin ein Christ. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass meine bescheidene Meinung ist, dass das, was als Christenheit durchgeht, eine Negation der Bergpredigt ist. Ich spreche von dem Christentum in der westlichen Welt. Bumm. Ich kann verstehen, dass viele in der Welt, so wie wir Europäer aufgetreten sind, die Amerikaner aufgetreten sind, sie dem Namen Jesus nicht für Ehre gemacht haben. Und trotzdem ist dieser Jesus über diese Dinge erhaben und er ist immer noch da und Menschen wenden sich ihm zu. Wer war er nun? War er Revolutionär, Provokateur oder Weisheitslehrer? Oder was war er sonst? Das werden Sie alles wissen, aber ich gebe noch ein paar ganz grundsätzliche Informationen. Es ist unter Historikern heute im Wesentlichen nicht mehr bezweifelt, dass Jesus gelebt hat. Außer den sehr umfangreichen Zeugnissen, die im Neuen Testament zusammengestellt ist, ist das auch belegt von anderen Historikern wie Tacitus, Josephus und dem Komödianten Lukian, die alle auf ihn Bezug nehmen. Das waren alles mehr oder weniger Zeitgenossen oder kurz nach ihm lebende Historiker. Jesus hat vermutlich von 4 vor unserer Zeitrechnung bis etwa 30 nach unserer Zeitrechnung gelebt. Er war im Wesentlichen tätig in dem Bereich, der heute Israel ist, also die Regionen Judäa, Samaria und Galiläa. Er war von Beruf Zimmermann. Also wir müssen ihn ein bisschen anders vorstellen, als wir auf unseren Bildern immer sehen. Wahrscheinlich war er nicht sehr groß, weil die Menschen der Region sind nicht so groß wie wir Nordischen. Wahrscheinlich hat er schwarze Haare und braune Augen. Wahrscheinlich war er sehr, sehr kräftig, denn als Zimmermann hat man sehr harte körperliche Arbeit zu leisten. Er war in der Lage, tagelang durch die Gegend zu ziehen, ohne viel Schlaf, er hat auf dem Boden geschlafen. Er war ein ziemlich robuster Mann. Er hat 3 Jahre im Prinzip gelehrt und ist durch die verschiedenen Orte gezogen, hat Menschen geheilt und hat eine Gruppe von Schülern um sich gesammelt. Er wurde dann zum Schluss von den Römern zum Tode verurteilt, auf Wunsch der religiösen Führer der Juden. Die einzige Chance, die hatten, die Römer davon zu überzeugen, war zu sagen, Jesus ist ein Aufrührer, der einen Aufstand der Juden organisiert gegen die Römer. Die Römer haben vermutlich erkannt, dass es nicht der Fall war, aber die Juden haben sie praktisch erpresst, dass sie, wenn sie den nicht zum Tode verurteilen würden, Cäsar gegenüber irgendwie Mitteilung machen würden, dass hier eine Gefahr für das Römische Reich unberücksichtigt gelassen worden ist. Aus dieser Angst vor den jüdischen Führern wurde Jesus dann von den Römern zum Tode verurteilt und am Kreuz dann getötet. Wir müssen ihn uns wahrscheinlich so vorstellen, dass er kein lieber, sanfter Mann war, der mit sanfter Stimme, wenn Sie mal so einen Film gesehen haben, es gibt so Filme, wo Jesus so den Kindern immer die Hände auflegt und wie so ein gütiger Pastor war. Er war ganz schön wild. Er war einer, der sich mit Leuten angelegt hat. Er war jemand, der sehr mutig war. Er war sehr unkonventionell. In Gesprächen war er sehr überraschend und hat die Leute, hat die Fragen ganz anders beantwortet, als man es sonst gemacht hätte. Also Jesus ist schon so als Person anders, als unsere Kunst ihn entwickelt hat. Und dieser Jesus ist auch anders, als wir ihn in unseren Traditionen haben. Wenn ich daran denke, Weihnachten, so das wesentlichste Fest, was wir in unserer Familie hatten, das hat im Prinzip diesen Jesus auch verkitscht. Es kam so in den gleichen Topf mit Weihnachtsmann und Engelchen und Zuckerhüten und all sonst. Und irgendwie war das Kind in der Krippe. Jesus wurde zu einem Kind gemacht. Und eigentlich interessant ist der Mann und was dieser Mann zu sagen hatte. Also es ist nicht leicht für uns, die in diesem Land aufgewachsen ist, diesen Jesus neu zu entdecken. Bei mir hat das also eine ziemlich lange Zeit gedauert. Als erstes muss ich sagen, er war also kein Revolutionsführer. Er hatte seine Anhänger waren nicht bewaffnet und er hatte auch nicht vor, diesen jüdischen Staat zu errichten, den sich vielleicht einige erhofft hatten. Aber Jesus war ein Provokateur. Er hat sich immer und immer wieder mit den geistlichen Führern in Judäa angelegt. Und das ist auch sicherlich einer der Hauptgründe, warum die ihn zum Tode verurteilt wurden. Er hat sie ständig attackiert, weil er sagte, ihr hindert Menschen an eurer Beziehung zu Gott. Ihr sagt, ihr seid Heuchler, ihr macht das für euer eigenes Ansehen, ihr macht das für Geld, ihr bereichert euch. Aber das, worum es Gott geht, das habt ihr im Prinzip den Menschen genommen. Ihr seid schlechte Vorbilder. Und man fragt sich, warum hat dieser Jesus eigentlich nur die geistlichen Führer attackiert und nicht die politischen Führer oder die reichen Leute? Er hat die attackiert, die er als das Hauptproblem ansah. Er hat die attackiert, die er sagte, die der Beziehung des Menschen zu Gott im Wege standen. Weil sie diese Position besetzt hatten und dass nur über sie diese Beziehung zu Gott entstehen könnten. Und diese Position haben sie im Prinzip verdorben für ihr eigenes Interesse und ihre eigene Eitelkeit. Jesus war sicherlich auch ein Lehrer und Heiler. Die meisten haben ihn mit Rabbi angesprochen. Das war eine ehrenvolle Bezeichnung. Er zog die in diesen 3 Jahren, das steht immer wieder im Neuen Testament, er zog von Ort zu Ort, verkündete die gute Nachricht und heilte alle Kranken. Das war sicher ein großer Grund, warum er so viele Anhänger hatte, weil so viele Menschen geheilt wurden. Und so viele Menschen kamen aus zum Teil sehr verständlichen Gründen haben dann aber seine Botschaft vom Königreich Gottes gehört. Und dann war Jesus sicherlich ein Weisheitslehrer. Und viele sagen, er war vielleicht der Weisheitslehrer unserer Zeit. Er war jemand, der mehr als Platon und Aristoteles Menschen mit dem, was er gesagt hat, beeinflusst und geprägt hat. Und wenn es um Weisheit geht, dann geht es ja auch wieder um diese Frage nach dem Sinn des Lebens. Und das sind so ein paar Facetten, die immer wieder hochkommen. Das eine Frage ist, wie kann ich glücklich werden? Diese Frage hat Jesus beantwortet. Die nächste Frage ist, wie handle ich recht? Was ist moralisch gutes Handeln? Und was ist der Hauptzweck des Lebens? Und ich möchte Jesus einmal selber sprechen lassen zu den Themen. Und die erste Frage ist, wie werden wir glücklich? Das ist eine ziemlich bekannte Stelle, aber sie ist immer für uns alle wieder eigentlich schockierend. Weil er so quergebürstet ist zu all dem, was wir sonst denken würden. Jesus sagt, und vielleicht können wir das alle auch mal auf uns beziehen und uns damit mal konfrontieren lassen. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Das ist schon ziemlich heftig. Das geht schon ziemlich quer zu dem, wie wir normalerweise Glück suchen. Und es steckt aber eine tiefe Weisheit drin, mit der man sich auseinandersetzen muss und die uns alle betrifft. Aber wir können uns durchaus vorstellen, dass eine Welt mit solchen Menschen, die barmherzig und friedvoll sind und die all diese anderen Dinge berücksichtigen, die nach Gerechtigkeit dürsten, dass die natürlich auch den Menschen eine innere Unabhängigkeit geben von dem Streben nach Macht, Ruhm und Einfluss. Und Jesus ist sicher auch der Lehrer, der die Moral in unserer Welt in den letzten 2000 Jahren mehr geprägt hat als jeder andere. Mehr als Sokrates, Platon, Aristoteles, Kant oder sonst jemand. Er war ein moralischer Fanatiker, würde ich sagen. Seine Forderungen waren so viel tiefer und herausfordernder als alle anderen. Nächstes Mal ein paar von Sie kennen Sie ja sicher alle, aber wenn man überlegt, was das heißt, wie krass das ist. Du sollst nicht töten, wird gesagt. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet ein Gericht. Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage euch aber, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Es heißt auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch aber, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halt die andere Wange noch hin. Es heißt auch, liebet eure Feinde und hasset eure Feinde. Liebet eure Freunde und hasset eure Feinde. Ich sage aber, liebet eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Wenn du einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie ein Heuchler. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen. Oder urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere verurteilt, werdet auch ihr verurteilt werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man euch selber messen. Oder jeder, der sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Also das Maß der Moral, das er uns genannt hat, ist krasser als das, was man sonst irgendwo gehört hat. Jesus hat nicht auf die Äußerlichkeit geschaut. Er hat gesagt, das muss in unserem Herzen, da im Inneren, darum geht es wirklich. Und wir können mit unserer weltlichen Moral natürlich immer nur das äußere Verhalten von Menschen regulieren. Aber wie es im Herzen eines Menschen aussieht, das ist die wahre Sache, auf die Jesus geschaut hat. Können wir unser Herzen reinbekommen? Dieser Anspruch ist hoch und hat aber unsere Kultur geprägt, dass es nicht um Äußerlichkeit, sondern letztlich um innere Dinge geht. Und dann, wenn es um das oberste Prinzip geht, und das hatte Winfried gestern schon gesagt, dann hat Jesus eine ganz einfache Antwort gegeben. Worum geht es eigentlich wirklich? Er wurde gefragt, was ist das oberste Gebot? Was ist das wirklich Wichtigste? Und da hat er gesagt, das oberste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und in deinem ganzen Verstand. Das habe ich lange überhaupt nicht verstanden. Dass das oberste Ziel unseres Lebens sein sollte, Gott zu lieben. Also erstmal muss man natürlich glauben, dass es Gott gibt. Zweitens muss man dafür annehmen, dass es jemand ist, den man lieben kann. Und der nicht irgendwo ein abstrakter Schöpfer ist, von dem man ansonsten nichts weiß und den man nicht kennt. Und dann muss man ihn auch noch lieben. Und wie macht man das? Und dann sagt Jesus, und das zweite, genauso wichtige Gebot ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese beiden hängen ja sehr eng zusammen. An einer anderen Stelle sagt er, das, was du dem Geringsten unter den Menschen angetan hast, das hast du mir angetan. Das heißt, wie wir mit anderen Menschen umgehen und wie sehr wir sie lieben, das ist auch eine Form, Gott zu lieben. Und das ist nicht zu trennen. Und wenn wir Gott lieben, können wir auch die anderen Menschen besser lieben. Und diese Vorstellung, dass das Ziel meines Lebens sein soll, Gott Freude zu machen, Gott Ehre zu geben. Was macht mich schon nachdenklich und macht mich immer noch nachdenklich. Aber dieses Prinzip der Liebe ist sicherlich etwas, was so der tiefste Beweggrund der Lehre von Jesus ist. Liebe. Dass wir geliebt sind und dass wir weiter lieben sollen. Da steckt eben große Hoffnung und große Erfüllung drin. So kann man sagen, dass er ein bedeutender Weisheitslehrer gewesen ist. Aber das war nicht alles. Irgendwie war da noch etwas anderes, was ungemein wichtig war. Und wenn man hört, was andere über ihn gesagt haben, dann ist es ganz interessant. Jesus hat die Menschen enorm irritiert. Die haben das Gefühl, irgendwie kriegen sie ihn nicht in ihre Schablonen rein. Und eine der ersten, die erkannt haben, wer er ist, waren Dämonen. Die haben gesagt, du bist der Sohn Gottes. Und als seine Schüler einen riesen Fischfang hatten, den sie nicht für möglich gehalten hatten, den Jesus ihnen angesagt hatte, da sagte Petrus, sah Petrus das viele erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Irgendwie war für Jesus es nicht möglich, so unbefangen mehr zu sein mit seiner normalen Menschlichkeit. Irgendwie ging etwas von ihm aus, was Menschen betraf. Dann war da ein Hauptmann, der den Wunsch hatte, dass Jesus einen seiner Diener heilte. Und er sagte zu Jesus, Herr, ich möchte nicht, dass du selbst in mein Haus kommst, denn ich bin es nicht wert, dich zu empfangen. Deshalb bin ich auch nicht persönlich zu dir gekommen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Also dieser römische Hauptmann hatte eine ungemeine Achtung vor Jesus und von seinen Möglichkeiten. Und dann war da eine Frau, die hatte einiges auf dem Kerbholz. Zu der sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander. Was ist das nur für ein Mensch? Kann der denn Sünden vergeben? Das war etwas, was die geistigen Lehrer auch extrem irritierte, weil im Judentum nur Gott Sünden vergeben. Und dann besuchte er Menschen in einer Gegend, die hieß Gadara. Und er trieb da ein paar Dämonen aus und jagte die in eine Schweineherde, die sich dann ertränkte. Daraufhin baten die Leute aus Gadara Jesus, er möge ihre Gegend doch wieder verlassen, denn sie fürchteten sich sehr. Also man sieht, dass diese Macht, die er hatte und diese Größe, die war nicht immer einfach zu haben. Und dann saß er einmal mit seinen Jüngern zusammen und fragte sie, für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten, einige halten dich für Johannes den Täufer oder den Propheten Elia. Andere meinen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Und für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Da antwortete Petrus, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Also diese Frage, wer Jesus eigentlich war, das war eine, was sich durch die Evangelien wie so ein Mysterium so durchzieht. Diese Offenbarung von Jesus wurde immer etwas klarer. Und auch seine Jünger wussten am Anfang nicht, wer das eigentlich war. Sie feuchten ihn, aber wussten es nicht genau. Und Jesus hat sich natürlich selbst auch durch viele Sachen geäußert über sich. Er zitiert Jesaja und sagt über sich, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Und dann kommen diese Aussagen und denken, wow. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Oder, wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Oder, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Oder, heute gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Schüler seid. Oder, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Dieser Anspruch, den Jesus hatte, wer er selber ist, der war natürlich anders als von jedem vor ihm. Und C.S. Lewis, den kennen Sie vielleicht von diesem Film Narnia, die waren jetzt gerade im Kino, der hat so berühmte Kinderbücher geschrieben. C.S. Lewis hat immer gesagt, man kann eigentlich nicht sagen, dass Jesus der größte Morallehrer aller Zeiten war und gleichzeitig sagen, sein Selbstanspruch, Gottes Sohn zu sein, der war falsch. Denn wenn das falsch ist, dass jemand sagt, ich bin der Sohn Gottes, wenn das Blödsinn ist, muss eigentlich alles Blödsinn sein, was er gesagt hat. Das kann nur ein Verrückter sein, ein Größenwahnsinniger, wenn sowas von sich behauptet. Oder wenn er wirklich dieser Weisheitslehrer war, den man ihm unterstellt, dann müsste man vielleicht auch diese Aussage ernst nehmen. Und dies ist wahrscheinlich der Punkt, wo sich das scheidet, an diesem Aussage Jesus, wer ist, dass er das Leben ist und dass sein Geist Leben schenkt. Warum war er nun da? Warum kam er? Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Er sagt, Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist. Deshalb bringen sie euch das Leben. Meine Schafe erkennen meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Jesus ist gekommen, um uns das ewige Leben zu geben. Und was heißt das für uns? Da ist er nun gekommen, wird es das ewige Leben geben. Können wir sagen, schön, dann nehmen wir es doch alle. Aber irgendwie ist es nicht so, dass wir ohne einen Schritt auf ihn zu es auch bekommen. Einer der Pharisäer fragte ihn einiges und er sagte zu ihm, ich will dir was sagen, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Uff, was heißt das denn? Später sagt er, denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Und noch später sagt er, habe ich dir nicht gesagt, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Jesus gibt uns das ewige Leben, wenn wir ihm nachfolgen. Und das ist ziemlich radikal. Wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Diese letzte Aussage hat mich unglaublich aufgebracht. Vor 17 Jahren kam eine Frau zu mir und sagte, sie möchte ihr Leben Jesus unterstellen. Und da habe ich sie erinnert an eine Absprache am Anfang unserer Ehe. Da habe ich gesagt, Monika, alle wichtigen Entscheidungen unserer Ehe, die treffen wir gemeinsam. Und das ist jetzt das erste Mal, dass du etwas machst, ohne dass wir das vorher abgesprochen haben. Du willst doch nicht behaupten, dass Jesus dir wichtiger ist als ich. Das war unser Ehe-Agreement, dass nichts, Kinder, Eltern, Umstände, nichts kann wichtiger sein als wir gegenseitig. Das hat mich wütend gemacht. Wir hatten einen langwierigen Ehestreit. Ich weiß nicht, ob Sie das vorstellen können, aber für mich war es ein totaler Affront, dass sie etwas über mich stellte. Schon schwer genug, Ehe zu haben. Ne? Und ich dachte, ich hätte das gut konstruiert, dass wir uns wirklich dieses Agreement gegeben hatten. So, ich hatte so ein paar Sicherheitszäune eingezogen in unserer Ehe. Ne? Einer war davon, dass so wichtige Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Und da hat sie gesagt, Jesus ist wichtiger als ich. Sie hat gesagt, Jesus ist wichtiger als ihre Tochter Lara. Wichtiger als ihre Tochter Juli. Also ich habe da ziemlich dran geknabbert. Und das kann man auch nur verstehen, wenn man Jesus verstanden hat. Und das hat bei mir ewig lang gedauert. Zum Glück dauert es nicht bei allen Menschen so lange wie bei mir. Ist nicht jeder so verkopft, so hartleibig, so skeptisch. Aber ich kann nur sagen, als ich mich ihm unterstellte, hat sich mein Leben auch sehr verändert. Und ich kämpfe immer noch mit ihm, weil vieles, was er gesagt hat, ist wirklich ist schon besonders. Und was ich eigentlich heute Abend erreichen wollte, ist, dass wir alle uns wieder mal mit ihm beschäftigen und gucken, was es alles noch gibt, was er für uns hat. Und mit dieser Frage auseinandersetzen, wer er für uns ist. Und vieles von dem, was er gesagt hat, habe ich nur verstehen lernen mit der Zeit, indem ich mehr verstanden habe, was ein geistiges Leben ist. Ich musste von meiner naturwissenschaftlichen, logischen, wissenschaftstheoretischen Denke wegkommen, weil es dann eine Dimension gab, die war geistliches Leben, die mir lange nicht erschlossen war. Und viele dieser Dinge, die Geistlichkeit betreffen, die lassen sich nicht in so einfachen Sätzen ausdrücken. Und das hat Jesus ja auch mal in diesen Gleichnissen gesprochen, in Worten, wo man am Anfang gar nicht genau weiß, was es heißt. Aber mit wachsender geistigem Verständnis versteht man auch mehr und mehr davon. Aber das ist nie zu Ende, diese Reise, solange man hier auf dieser Erde ist. Aber wenn wir uns mehr mit Jesus beschäftigen können, dann ist auf alle Fälle ein Gewinn. Vielen Dank.